Hier mal was anderes. Wann fangen wir denn jetzt endlich mal an, Videopodcasts zu machen, Bruder?
Wie schnell.
Kennst du Stiflers Mom eigentlich?
Na, ich kenne vor allem Steve Stifler. Oder wie wir ihn auch nennen, den Stiffmeister.
Jetzt mal alle ganz ruhig sein. Alle ganz ruhig sein? Pass mal auf.
Vor allem alle.
Ja, die es jetzt hören.
Würdest du sagen, 187 ist die Gang?
Steht hier an jeder Hauswand, aber ich würde sagen, nee.
Oh, shit.
Ist er denn?
Nee, der ist definitiv nicht Jesus.
Doch, der hieß Jesus.
No. Genau, und die 187 Gang heißt auch 187 Gang. Alter, was geht denn in eurem Kopf da draußen? Was ist denn los?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Max Schädlich und Justus Geilhufe aus Freiberg, dem insgesamt 60. Podcast aller Sachsen. Und ich beginne diese Folge, Achtung, ich hoffe, man hört's. Prost.
Ich hab nicht gehört.
Hast nicht gehört?
Das war bestimmt, hast du was aufgemacht jetzt, oder was?
Das war jetzt bestimmt so laut, dass es direkt...
alles direkt zerschossen hat hier.
Direkt übersteuert. Justus, wie geht's dir?
Ja. Ja, ich bin ganz... Das ist jetzt bei mir die neue Lockerheit. Also ich habe das, und das hat zwei Gründe. Der eine ist, ich habe vor 4 Stunden mein zweites Examen bestanden und damit die letzte Prüfung meines Lebens absolviert. Mhm. Aber viel wichtiger ist, da möchte ich auch euch da draußen ermutigen, euch wegen Prüfungen und all den Dingen nicht so viel Stress zu machen. Die neue Lockerheit ist bei mir vor allem deswegen, weil ich habe einen neuen Bierdealer. Und zwar bin ich auf der Rückfahrt jetzt. Man macht ja das Examen im Landeskirchenamt in Dresden.
Ja.
Und da habe ich einen Getränkehandel ausprobiert, den ich seit Jahren, und das ist ungelogen, mal ausprobieren wollte, nämlich, und das ist jetzt keine Fleischwerbung, weil ich habe ja tatsächlich dort mit meinem eigenen Geld eingeholt, nämlich die Talschenke in Mohorn. Mhm. Und also die sieht von außen derart geil aus, dass ich da seit Jahren immer mal reinfahren wollte, aber Mohorn, das ist eben so, dass das ist so das Los dieser Dörfer, man fährt eben immer durch. Und heute habe ich mir gedacht, komm, Justus, ich sag ja du zu mir, jetzt bleibst du mal hier stehen und fährst raus, und ich habe es nie bereut. Also jeder, der mal durch Mohorn fährt, es ist gleich bei Dips in der Talschenke halten und mal, und das habe ich eben jetzt für unseren Podcast gemacht. Ich habe neben sächsischen Brauerzeugnissen eben auch, um auch die Reminiszenz an frühere Podcasts noch aufrechtzuerhalten, Bayreuther Bier gekauft und versucht es. Obacht, ich probiere es mal.
Was war denn das?
Gut.
Hier, ich habe einen spannenden...
Wie Rainer Brüderle sagen würde, ist schön. So, was jetzt, ja?
Ich habe einen spannenden Fakt für dich. Ich würde einfach mal gern, dass du darauf reagierst, so reactest. Das ist ja ziemlich modern. Kannst du auch als YouTube-Video hochladen dann danach, deine Reaktion jetzt darauf. Achtung. mit einem Pfannenwender kann man keine Pfanne wenden.
Da habe ich, glaube ich, heute schon zu viel drüber nachgedacht. Das macht mein Hirn nicht mehr mit.
Okay. Okay, dann Spaß beiseite. Du hattest heute Examen. Das bedeutet, du hast jetzt alle Prüfungen durch. Du bist Finisher als Finish, oder?
Ja, ich habe alle Prüfungen absolviert. Und habe jetzt keinen neuen Titel oder sowas. Aber in jedem Fall muss ich nie nochmal antanzen.
Weißt du denn, ob du jetzt schon alles bestanden hast, oder ist es jetzt noch so eine Unklarheit? Oder?
Nee. Ich weiß sogar die Noten.
Okay,
ich weiß von allen Prüfungen und Lehrproben und Predigten und Prüfungsgottesdiensten, großen Klausuren und so weiter, Verwaltungsprüfungen, was ich für eine Note habe.
Das heißt, du wartest jetzt sozusagen eigentlich nur noch dann da drauf, okay, wo ist meine erste Stelle und let's go.
Na, ich habe jetzt das Übernahmegespräch und dann warten wir gespannt wie ein Flitzebogen, wohin es uns dann verschlägt. Genau, ja.
Das ist richtig niedlich. Da muss ich gleich an meine erste Stelle denken. Wo wird's denn kleinen Justus hin verschlagen?
Ja.
Cool.
Ja,
also lass uns doch mal über die letzte Folge reden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also wenn ich so drüber nachdenke, was ich so für Feedback habe, dann war es schon erstmal auf alle Fälle positiver als negativ. Erstens, weil wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch weil wir es jetzt sozusagen nicht einfach so Ja und Amen gesagt haben, sondern das auch schon ein bisschen ins kritische Licht gestellt haben.
Anders Amen gesagt.
Ja, wir haben anders Amen gesagt, ne? Und dabei war auch wieder da dabei.
Nur noch mal kurz, wir haben über das Ende von Jana glaubt und über die YouTuberin und Influencerin Jana Highholder geredet. Nur für die jetzt das erste Mal einschalten, dass ihr jetzt wisst, worüber wir reden.
Ja. Es gab natürlich auch die ein oder andere sozusagen kritische Bemerkung. Das finde ich auch wirklich cool und wertvoll. Zumindest mir gegenüber, und ich finde auch gut, dass es sozusagen ja sowohl Jana als auch das Yeet-Netzwerk wohl gehört haben muss. Jana hat ja dir geschrieben, da kannst du gleich mal was dazu sagen, wenn du das möchtest, und Yeet hat ja das drunter unter unserem Beitrag kommentiert, dass sie uns gern mit uns zusammensetzen wollen, und das wollen wir natürlich auch. Also wir haben das ja auch im Podcast letzte Woche gesagt. Es ist bloß so, dass diese Woche es ein bisschen kurzfristig war, dadurch, dass du ja im Examen warst. Wir werden aber auf alle Fälle Kontakt mal aufnehmen und mal gucken, was dabei so rumkommt.
Genau, also da wäre ich auch mega interessiert, dass wir mal mit dem Yeet-Netzwerk in Kontakt kommen. Und ich wundere mich jetzt so ein bisschen, aber vielleicht hast du natürlich, also vielleicht bist du noch mehr sozusagen hier in diesem sächsischen Dirty South unterwegs, wo sozusagen das nochmal präsenter ist, was ich nur vereinzelt mitbekommen habe. Weil was ich nämlich total geil fand, das war natürlich so wieder die klassisch sächsische Reaktion. Ich fange mal mit dem Negativen jetzt an, weil das war wirklich das eine, was ich bekommen habe, und das andere war durchweg positiv. Das war total krass, und es war auch Wahnsinn, wie viele Leute das gehört haben und darauf reagiert haben. Wir müssen mal die Statistik dann ein bisschen auswerten, weil das war krass, wie viele Leute gehört und uns geschrieben haben. Aber die sächsischste, wirklich die sächsischste Reaktion überhaupt auf das Ganze war die Rückmeldung, ja, hier, anderen jetzt groß vorwerfen, sie wären theologisch schwach auf der Brust. Und was kommt als nächster Satz? Bei Jana ist das besser, weil die macht auch Poesie. Da ist ein bisschen mehr von der Liebe Jesu spürbar. Und da habe ich auch gedacht, also sozusagen, dass mit solchen Menschen sind wir hier in dieser Landeskirche noch gesegnet, die sozusagen sich nie abfrühstücken lassen mit einer billigen Polemik, sondern die gleich sozusagen wieder die geistliche Dimension sich da raussuchen und sagen, ja, pass mal auf, nie einfach nur hier meckern, sondern mal auch bitte sagen, hier, was ist denn der Gegenentwurf? Und dann wurde auch gesagt, das war nämlich auch sein Fehler von demjenigen, der da sich abreagiert hat. Der hat nämlich simultan kommentiert, der hat den Podcast gehört und hat gleich, als ihm was nie gefallen hat, geschrieben. Und drei Minuten später kam dann natürlich dann hier die Nachricht, aha, ja, jetzt hast du es ja hier aufgelöst und jetzt ist auch besser geworden. Jetzt verstehe ich auch, was du da sagst und bin auch deiner Meinung. Aber das habe ich wirklich gedacht, wo ich dachte, nee, also sozusagen sächsischer geht's eigentlich gar nie. Nochmal ganz von hinten überholen und zu sagen, na mal hier jetzt nie billig rumkritisieren, sondern mal wirklich auch einen Gegenentwurf liefern, der geistlich irgendwie trägt. Das fand ich sehr schön. Und die andere kritische Rückfrage, und da braucht man vielleicht Follower-Power, und dann gehen wir ins Positive über, war von Anna Maria, die uns einfach folgt, und die wird das vielleicht jetzt hören, und wir haben noch nicht darauf reagiert. Vielen Dank für deine Nachricht, und sie hat geschrieben, woher nehmt ihr die Info, dass Jana zu einer Landeskirche gehört? Meines Wissens ist sie in einer freien Gemeinde aufgewachsen und besucht immer noch eine freie Gemeinde.
Ich habe mich dazu schlau gemacht.
Ah, okay, sehr gut, dann löse es auf.
Also ich weiß jetzt nicht tatsächlich, welche Gemeinde sie besucht. Was ich aber sagen kann, ist, dass der YouTube-Kanal Jana glaubt von der EKD zusammen mit dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, GEP, und der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland, AEJ, sozusagen verantwortet und demnach auch finanziert wird. Das heißt, es kann sein, dass sie sozusagen eine, ich sage jetzt mal, Freikirchlerin ist, aber sie wurde sozusagen von der EKD bezahlt sozusagen. Und das so kam, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie wir es im Podcast gesagt haben, vielleicht diese Verwirrung zustande, aber wenn es so sein sollte, dann ist das sozusagen auf alle Fälle die Richtigstellung dazu.
Aber sozusagen, dann ist es immer noch nicht ganz aufgelöst, ne?
Es ist noch nicht ganz aufgelöst, tatsächlich. Wenn es da jemanden gibt draußen in der Welt, der mit ihr die Gemeinde besucht oder so, dann können wir das natürlich noch ganz zu Ende auflösen.
Nee, was aber ich meine, das hat ja jetzt so Stasi-Charakter.
Ist mir eigentlich auch Boogie.
Genau, mir ist es auch Boogie. Oder wie ein Mitprüfling von mir heute sagte, Brust. Aber das stimmt schon. Aber im Endeffekt trägt es ja jetzt nicht so viel aus. Klar ist die Rückfrage berechtigt, aber in jedem Fall sozusagen hat sie ja die letzten zwei Jahre tatsächlich einfach für die landeskirchlich verfasste Kirche in Deutschland sozusagen Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Aber klar, so die Frage steht immer noch im Raum. Wer das besser weiß, gleich schreiben. Dann können wir es vielleicht im nächsten Podcast endgültig klären. Aber das soll jetzt überhaupt nicht so hexenjagdmäßig oder wie auch immer. Ja. Geht gar nicht jetzt hier um richtig oder falsch. Aber es ist cool, die Nachfrage. Und der Rest war wirklich an Rückmeldungen. Das war schon krass, wie viele Leute geschrieben haben, toll, dass das mal jemand irgendwie aufnimmt, mega cool, dass das überhaupt nicht polemisch war, vielen Dank, dass ihr das so konstruktiv gemacht habt, vielen Dank, dass ihr so wertschätzend sozusagen über beide Seiten geredet habt und was irgendwie auch wohl ganz, ganz gut ankam, war einfach irgendwie so diese Analyse, die jetzt nicht irgendwie so auf konservativ, progressiv hinauslief, sondern irgendwie mehr so auf die strukturellen Sachen. Und da war ich echt sehr dankbar, weil wir hatten ja beide so ein bisschen Muffensausen vor dieser Folge. Die ist offensichtlich ziemlich gut geworden.
Ja, fand ich auch. Also ich hatte ja auch ein bisschen Bammel und ich fand es echt im Nachhinein, wir haben ja danach noch kurz gequatscht, auch ich fand es echt gelungen, jetzt, wenn man sich mal auch selbst loben will. genau.
Ja. Also insofern vielen Dank für die Prost. Rückmeldung. Genau, in dem Sinn erstmal Prost. Ja.
Freunde,
ich habe dann auch. Ja.
Da draußen, wenn ihr euch gerade fragt, was ist. Wir haben gesagt heute, Justus hatte heute Examen. Wir hatten beide eine volle Woche, deswegen dachte ich, wir treffen uns heute nehmen auch mal bewusst abends auf, jetzt hier, es ist hier 9:30, dachten wir, machen uns einfach mal ein Bier auf, bei mir ist es tatsächlich auch ein Bayreuther und ich dachte mir so, lass uns doch einfach mal schnacken jetzt über das, was uns von der letzten Folge noch bewegt und dann jetzt auch, würde mich echt mal interessieren, was dieser Abschnitt jetzt mit dir natürlich auch macht. Examen abgelegt, jetzt sozusagen kurz vor dem Berufseinstieg, du bist natürlich irgendwie auch schon aktiv, also es ist ja, ne, du hast heute schon irgendwie zwei Predigten geschrieben und morgen geht's weiter und so weiter, also du bist ja irgendwie schon fast im Dienst oder warst es irgendwie auch schon immer, was heißt schon immer, irgendwie ging es dann halt mal los und mich würde halt mal interessieren, ich kann mir vorstellen, dass es Leute da draußen gibt, die jetzt den Pfarrberuf jetzt nicht so auf dem Schirm haben, sozusagen fast so interviewmäßig, was das jetzt sozusagen mit dir macht, also jetzt heute das Examen abgelegt zu haben, ist es so ein bisschen Wehmut, ist es so, boah, endlich, oder, also was ist denn das für ein Gefühl, was sich da bei dir heute breit gemacht hat, dann irgendwie so jetzt den letzten Haken zu machen dann?
Ja, also man muss echt dazu sagen, wir haben das Thema mega spontan eigentlich heute sozusagen festgelegt. Deswegen ist echt jetzt nichts vorbereitet. Was der Moment jetzt mit mir macht, ist tatsächlich eine Erleichterung, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass irgendwie diese Examina etc. jetzt eine wahnsinnige Tortur oder so wären. Das kriegt jeder hin. Man muss halt einfach lernen und arbeiten, so, und dann kriegt das jeder hin. Insofern, klar, ist es erstmal die Freude darüber, dass das Examen geschafft ist. Und es ist einfach, und ich glaube, das realisiert man erst die nächsten Tage danach, oder jedenfalls wird es bei mir so sein, dass jetzt tatsächlich diese, sozusagen sich diese Tür öffnet hin zu der ersten Gemeinde, in der man dann als Pfarrer seinen Dienst tut. Und das ist das ist sowas von schön, weil das der Punkt ist, auf den jeder, der sozusagen Gewinn bringt, Theologie studieren will, eigentlich hinarbeitet. Also natürlich kann man das aus Interesse studieren und so weiter, aber die meisten geben das irgendwann auf, weil niemand irgendwie, also weil nur ganz wenige auf der Welt aus reinem Interesse mal ein Hebraikum machen wollen. Und insofern ist jetzt diese Aussicht, eine Gemeinde sozusagen mitleiten zu können, das ist jetzt eben, also ich kann das als Gefühl gerade nicht ganz beschreiben, außer dass es jetzt einfach Freude und Spannung ist, aber sozusagen das ist das Bestimmende, jetzt sozusagen wird das langsam Wirklichkeit, denn das Studium und so weiter ist ja nun einfach mal wirklich lang. So, dass diese Wirklichkeit, wenn man sich nicht ganz viel Mühe gibt, auch mal schnell aus den Augen gehen kann. Also Freude jetzt auf die Gemeinde, Freude, dass es so in langsamen Schritten jetzt langsam losgeht.
Ja, also es ist jetzt für dich vielleicht auch schon schwer, also jetzt so früh irgendwie schwer einzuschätzen, aber meine erste Frage würde sich so ein bisschen aufs Studium beziehen. Siehst du denn jetzt rückblickend irgendwas, wo du sagst so, hey, das fehlt mir jetzt eigentlich gerade noch, um den Beruf auszuüben. Also ich erinnere mich gerade an meine Frau, die hat letztens gesagt, sie hätte wohl mal schon mit dem einen oder anderen Pfarrer geredet und dann ging es so darum, so, dass die gesagt haben, hey, in Sachen Kommunikation oder so, da fehlt mir einiges oder so. Wir haben sozusagen theologisch viel mitgekriegt, aber ich merke, dass es mir da und da fehlt. Oder also das ist natürlich, du bist natürlich jetzt sozusagen noch nicht im direkten Beruf, ja, ja. Aber ist es sozusagen was, wo du sagst jetzt schon, hey, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es da nochmal ein Augenmerk gibt oder dass man da nochmal eine Runde mehr dreht oder so?
Ja, also was diese fachlichen Sachen anbelangt, da kann ich den Leuten wirklich nur sagen, wenn sie das Gefühl haben, also sie wissen ja, worauf sie zugehen. Also ich meine, jeder kennt eine Kirchgemeinde und auch wenn man sich das nicht so richtig vorstellen kann, weiß ja jeder da draußen, dass eine Kirchgemeinde irgendwie einen Haushalt hat, dass eine Kirchgemeinde irgendwann mal ihr Dach decken muss und dass eine Kirchgemeinde auch mal irgendwie einen Rechtsstreit haben wird. Und insofern ist sich jeder, der in ein gemeindeleitendes Amt geht, erstmal sozusagen qua Studienentscheidung darüber bewusst, dass er nicht nur feines Bibelstudium von Montag bis Samstag machen kann. Ja. Insofern, also das fehlt mir alles nicht. Ich glaube, ich bin da überhaupt nicht der Beste drin, aber ich fühle mich spätestens jetzt durchs Vikariat darauf extrem gut vorbereitet. Da hat die Sächsische Landeskirche auch, das hat sie gut gemacht, uns gerade auf diese außertheologischen Dinge vorzubereiten. Was ich einfach vermisst habe, und wo ich einfach selber dran gearbeitet habe und woraus jetzt sozusagen wie nicht ein zweites Standbein geworden ist, aber etwas, womit ich mich ganz viel beschäftige und wo ich viel Zeit reinstecke, ist das Problem, was wir derzeit haben, dass das geistliche Leben innerhalb des Theologiestudiums eine reine Privatsache ist. Also das entspricht natürlich irgendwie unserer, ich glaube, das entspricht zu einem gewissen Grad diesem alten, vielleicht bürgerlichen Ideal von theologischer Ausbildung, dass man sagt, die Fakultät ist eine staatliche und hier hat sozusagen die Kirche den Studenten nicht reinzureden, was sie exakt zu glauben haben und wie sie das auszuführen haben. Und das hat ja sozusagen bis vor ein paar Jahrzehnten relativ gut funktioniert, aber durch die Umbrüche, die mit 68 verbunden sind, ist die Freiheit der Studenten so groß geworden, dass sie zu einem gewissen Teil, so jedenfalls meine Beobachtung, unter dieser Freiheit zusammengebrochen sind und jetzt manche Theologiestudenten sozusagen ihr auf das Pfarramt vorbereitendes Studium absolvieren und in dieser Zeit vielleicht 3 oder 4 Mal in einem Gottesdienst gewesen sind.
Okay.
Und da geht es jetzt wiederum nicht, und das bitte jetzt eben nicht in die falsche Kehle zu kriegen, nicht darum, irgendwie, die sind mir nicht fromm genug oder die sind nicht konservativ genug, das ist nicht der Punkt. Aber ich merke, und das ist ja etwas, was zunehmend der Fall ist, dass sehr, sehr viele es sehr schwer haben, in dieser Rolle als Theologe oder als Theologin oder dann später als Pfarrerin tatsächlich anzukommen, ohne an vielen Stellen ganz, ganz viele Schwierigkeiten damit zu haben. Und ja, ich glaube, dass das eben mit diesem Defizit während des Studiums zusammenhängt, dass die Inhalte des Studiums und unsere eigene Spiritualität voneinander getrennte Dinge sind. Und ich glaube, da haben wir so ein ostdeutsches Erbe durch die kirchlichen Hochschulen hier in der DDR, die dann eben auch noch kurz weiter existiert haben und so ein bisschen vielleicht nachwirken in unserer Ausbildung, wo das eben nicht der Fall war. Also wo sozusagen das gemeinschaftliche Leben der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer, das gemeinsame geistliche Leben und das Nachdenken über theologische Kerninhalte einfach eins war. Da habe ich einfach relativ früh im Studium gemerkt, dass das so ist, dass wir da ein großes Defizit haben und dass da viel Verwirrung entsteht. Und ich habe dann probiert, erstmal dadurch, dass wir geistliche Begleiter uns geholt haben. Und irgendwann habe ich dann selber angefangen, sozusagen mit anderen zusammen geistliche Begleitung und eben einfach so das Zusammenführen von unserem Leben und der Lehre sozusagen selber zu machen. Und das machen wir ja jetzt im Haus der Stille. Und das wird, wenn Corona nicht wäre, gut angenommen, worüber ich sehr dankbar bin. Aber ich finde, das sollte nicht, weil ich das so gut mache, sondern weil das generell eine große Not ist, sehr stark intensiviert werden, weil es dazu führt, dass diese Menschen reifen, dass sie erwachsen werden und dass sie in die Lage versetzt werden, andere Menschen von dem, was sie glauben und was sie bewegt, zu begeistern. Wenn unsere Kirche in den nächsten Jahrzehnten irgendwas braucht, dann Pfarrerinnen und Pfarrer und überhaupt Christinnen und Christen, die andere begeistern.
Ich kann das teilen, was du sagst. Ich erinnere mich, solange es jetzt auch noch nicht her, bei uns im Studium war das tatsächlich ähnlich, dass viele gesagt haben, so, hey, wir studieren hier, aber irgendwie kommt unser Christsein, geistliches Leben, das hat irgendwie gar keinen Aspekt. Und das hat dann ein Stück gedauert, auch bei einigen, bis es dann sozusagen durchgesagt ist, hey, wir müssen uns darum auch selber kümmern. Und wir haben sozusagen die Chance, uns dann freizeitmäßig auch da zu organisieren als Studierende oder eben in Gemeinden oder sonst wo. Und dass das nicht ganz außen vor ist. Aber das war auch bei uns Thema, wo dann bei vielen so dieser Gedanke aufkommt, es ist sozusagen, ja, es ist ein Studium und ein Unterschied zu einer Bibelschule, und einige haben sich dann eher sozusagen in dem Moment eher eine Bibelschule gewünscht. Mich würde interessieren, ob das im Rückschluss dann immer noch so ist, die das damals gesagt haben, so von wegen hier, ich würde lieber dieses geistliche Leben miteinander teilen, wachsen und jetzt nicht sozusagen da in Anführungsstrichen stur eine Studienbank drücken und Prüfungen schreiben. Würde mich schon mal interessieren. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt mal das Feld aufmachen für alle diejenigen, die vielleicht zuschalten und jetzt sozusagen Landeskirchenverhältnisse nicht gewohnt sind, aber sich sozusagen durch einen freikirchlichen Kontext hierher bewegen. Siehst du denn einen großen Unterschied, oder worin siehst du einen Unterschied, oder gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen dem freikirchlichen Prediger/Priester zu einem Pfarrer? Weil ich habe gerade überlegt, ob es sozusagen, also in der Ausbildung wahrscheinlich, aber ich frage mich sozusagen, ob die in ihren Aufgaben oder Funktionen, ob es da sozusagen, ob du dann einen Unterschied siehst, außer vielleicht in der gewachsenen Geschichte so, ne? Also wenn ich jetzt gerade dran denke, hier ich mit meinen Bienen, da gibt es ja total viele so geschichtlich gewachsen, die Pfarrer, die dann früher noch die Gemeinde auch materiell sozusagen versorgt haben und so. Und siehst du da einen Unterschied?
Naja,
also einfach in den Aufgaben halt so. Jetzt
wahrscheinlich, aber ich glaube einfach wirklich in der Gesamtstruktur, man muss einfach sehen, jeder freikirchliche Pfarrer ist maximal, also jedenfalls die wir jetzt sozusagen in unserem Umfeld haben, ist maximal der zweite Pfarrer der Gemeinde. Ein Pfarrer bei uns, also ich meine, klar, also keine Ahnung, jetzt bei uns in der Gemeinde ist mein Mentor vielleicht der 40., 45. Pfarrer.
Du meinst, weil es die noch nicht so lange gibt sozusagen dann, die Freikirchen.
Also sozusagen, und damit will ich jetzt ein größeres Feld aufspannen. Also wir, den Job, den wir da machen, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken, das ist sozusagen nichts, was gerade erfunden worden ist. Und wir gucken mal jetzt, wie das gerade funktioniert und wie es gerade geiler vielleicht werden kann. Mhm. Sondern das ist ja natürlich die Last und auch das, was es manchmal scheinbar träge macht. Aber das ist ja der wahnsinnige Reichtum dieser Berufung, dass wir Teil einer, bleibt man mal lutherisch, 500-jährigen Tradition sind und bleibt man mal irgendwie weltkirchlich vor Ort einer vielleicht 700-800-900-1000-jährigen Tradition sind. Und wir führen diese Kette vor Ort einfach fort. Und das ist etwas, was ich da mal stark machen möchte, ist, was ja jetzt sozusagen auf uns zukommt, diese Zukunft, die vor uns liegt, als landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer, die ist ja nicht rosig.
Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ziemlich ungewiss so.
Genau, wir schauen ja nicht auf sozusagen auf jetzt 30, 35 Jahre Berufsausübung, von denen wir sagen können, von denen wir sicher sein können, die wären hammergeil, sondern also sozusagen die Möglichkeit besteht, dass relativ viele von uns die Gemeinde, in die sie geschickt werden, jetzt mal salopp gesagt, auch ein Stück weit mit dicht machen. Mhm. Das ist die Möglichkeit. Aber sozusagen, da ist eine große ostdeutsche Tradition, glaube ich, in der wir auch wachsen können, zu erkennen, dass sozusagen dieses sozusagen Harte, was vor uns liegt, eben unsere Berufung ist. Mhm. Ja? Also sozusagen so wie im 2. Jahrhundert die Berufung der Priester war oder sozusagen der Gemeindevorsteher war, höchstwahrscheinlich in irgendeinem Kolosseum sich vor drei Löwen wiederzufinden oder wie eben die Berufung war, von denen im 11. Jahrhundert hier das erste Mal eine Kapelle zu bauen oder denen im 16. Jahrhundert halt hier die Reformation umzusetzen. So ist halt die von meinem Vater gewesen in der DDR. Ohne Geld und mit wahnsinnigen Nachteilen Kirchgemeinde am Laufen zu halten. Und unsere Aufgabe, unsere Berufung, Gott will das von uns, ist, dass wir jetzt unter diesen Umständen die Gemeinde leiten und sie durch dieses Fahrwasser führen. Und das doch nicht, weil jetzt probieren wir das mal aus, sondern in dem Hinblick darauf, dass dieser Gott, der uns beruft, schon Hunderte vor uns an diesem Ort berufen hat, das zu tun. Und deswegen ist es wichtig, und dafür setze ich mich ein, dass dieses Klären der eigenen Berufung, dieses sich selbst kennenlernen und sich selbst verorten in dem, was Jesus mit einem vorhat und zu klären, was kann ich überhaupt von dem, was Jesus von mir will? Was will ich im Moment und was kann ich mir vorstellen, was ich vielleicht in Zukunft von dem will? Das ist etwas, was ich mit geistlichem Leben eigentlich meine. Das geht jetzt überhaupt nicht drum, ob wir uns in Moritzburg jetzt dreimal in der Woche mit der Gitarre ums Lagerfeuer setzen oder das Feiert Jesus aufschlagen oder nicht. Die Frömmigkeit kann so verschieden sein und der Glaube nimmt so viele Formen an, aber was so wichtig ist, um in jedes Berufsleben einzusteigen, ist, dass man weiß, wer man ist und dass man weiß, was man kann und dass man weiß, was man will. Und bei uns ist eben sozusagen das alles, was das umspannt, die Frage, was hat Gott mit mir vor? Mhm. Und zwar nicht generell irgendwie die gute Botschaft zu verkünden, sondern du mit deiner Frau, mit den zwei Kindern oder du alleine hier in diesem Dorf, was ist dein Wirkbereich, was sind deine Träume? Und schau mal, wie beides miteinander harmonieren kann und dann los geht's.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich bringe die Frage jetzt trotzdem, um dir vielleicht noch eine kleine Vorlage zu geben. Also jetzt im Anblick von Menschen, die ja doch zunehmend sagen, hey, die Leute aus der Landeskirche wechseln eher in freikirchliche Bezüge und die Landeskirchen werden sozusagen immer älter und sterben dadurch aus. Wie ist denn die Perspektive sozusagen, also du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, die Perspektive jetzt in den Beruf zu gehen, zu sagen, hey, wie sieht denn das in 10 Jahren aus, ne? Also sind die Gebiete dann noch größer? Fangen wir dann wieder an, sozusagen von null aufzubauen? Oder ja. Denkst du, dass es irgendwann wieder zurückgeht? Oder also was denkst du denn, wo es hingeht, die Reise?
Ja, also ich bin tatsächlich, das ist überhaupt keine Floskel. Ich bin tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich. Also ich glaube tatsächlich, dass es keine bessere Zeit gibt als jetzt, um Pfarrer zu werden. Das meine ich wirklich so. Ich glaube wirklich, dass es kaum eine spannendere und sozusagen kaum eine Zeit mit mehr Möglichkeiten gegeben hat als jetzt, um in den Dienst an der Gemeinde und an Gottes Wort zu gehen. Und mit dieser Lust, glaube ich, kann total viel passieren in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass es an manchen Stellen wirklich extrem fähige und hochmotivierte Leute gerade in unserer Landeskirche gibt, die sagen, sozusagen den alten Tanker, den bringen wir jetzt sozusagen wieder in Fahrwasser. Mhm. Und so nehme ich das zumindest wahr. Und deswegen gehe ich jetzt auch so gerne in die Gemeinde, egal welches ist, weil ich auch wirklich merke, so an manchen Stellen, ja, ist so dieses, ja, so diese Illusion, das Landeskirchliche ist das Träge, was einfach absterben muss. Und der Geist weht in den freien, mobilen, kleinen, quirligen Gemeinden, so sehr das möglich sein kann, so sehr ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung jetzt auch gereift, dass sozusagen das eine gegen das andere überhaupt nicht ausgespielt werden kann. Und ich kann wirklich für meine Landeskirche eine große Lanze brechen, so wie wir Jungleute das sagen.
Ja, also ich finde es wertvoll, was du sagst, weil ich glaube, es geht hier nicht darum, sozusagen jetzt sozusagen gegen irgendwie freikirchliche Kontexte zu reden. Das hast du ja auch nicht so.
Naja, doch schon.
Ja, aber du meinst auf alle Fälle nicht so. Nee, du würdest, glaube ich, schon auch unterschreiben, dass der Leib einfach vielgestaltig ist. Auch wenn du dich natürlich jetzt am ehesten der Landeskirche irgendwie einordnen willst würdest. Und ich finde es halt cool, dass du sozusagen in so vieler, also es gibt ja wirklich so viel so depressive oder negative Gedanken darüber, so von wegen, oh, wo geht das alles noch hin und bla bla bla. Und alle haben eher dieses Angstdenken, das wirklich mal da einfach mal die Perspektive zu drehen, zu sagen, hey, nee, es ist jetzt kein aussterbender Beruf, sondern hey, ist doch total cool. Ja. Wir kommen hier in einen Bereich, wo wir viele Dinge ganz neu denken dürfen und auch müssen zwangsweise. Ja. Ja. Und dass du das sozusagen als eine Riesenchance siehst, das finde ich wirklich einen coolen Gedanken. Und ich glaube, das kann für jeden da draußen, der das hört, auch einen coolen Gedanken sein, weil es ja was ist, was jeder an seinem Ort umsetzen kann, so, ne? Also wo es weniger wird, wo Sachen drohen auszusterben und das ist ja egal, ob das jetzt Freikirche ist oder der kleine Hauskreis, daraus entwickeln sich auch immer wieder Chancen, ne? Und wenn es das, dass man mehr Zeit hat, wieder in andere Sachen zu investieren.
Ja, und woran Christen sehr gut tun, ist gerade in diesem Hinblick auf Freikirche und so weiter, mit wachen Augen und einem offenen Herzen zu schauen, wo sozusagen ja, der Geist die Früchte bringt und wo halt nicht. Das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht mehr für landeskirchlich verfasste Christen als die in der freien Gemeinde, nicht sich in Beschimpfungen zu ergehen, sondern mal sehr wach darauf zu schauen, wo Menschen sich für Gott begeistern, wo Menschen in die Lage versetzt werden, eine tiefe Beziehung zu Jesus zu leben. Und das ist ja extrem vielgestaltig. Das ist ja überhaupt nicht so, als wären sozusagen nur die vier riesengroßen irgendwie freien Gemeinden irgendwo in Dresden oder Leipzig jetzt sozusagen der übelste Renner, sondern es gibt extrem gut funktionierende landeskirchliche Gemeinden bei uns. Und wenn man mal über den Tellerrand schaut, gibt es sozusagen genau das Gegenteil von charismatisch geprägten Freikirchen. Wie, also so das prominenteste Beispiel ist irgendwie das Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald, was sozusagen in konservativster Art und Weise, also nicht in konservativster Art und Weise, aber wirklich in sozusagen auf den ersten Blick altbackenster Art und Weise Klosterleben macht seit gefühlt Jahrtausenden. Und in jedem Jahr treten 5, 6, 7, 8 junge Männer dort ein, dass dieses Kloster überfüllt ist und neue Dependancen irgendwo in Europa gründet. Und das ist ja nun was völlig anderes. Und das ist das, was ich zum Abschluss sagen möchte. Eine Wachheit in uns aufrecht zu erhalten für die Orte und die Gemeinschaften, wo Jesus lebendig ist und wo sozusagen Menschen zu Jesus gebracht werden, das ist etwas, was ich uns wünschen würde, denn so wie der Apostel sagt, es führt ja am Ende nur dazu, dass das Reich Gottes wächst. Da müssen wir nicht uns immer vergleichen, sondern schauen, wo funktioniert's und am besten sozusagen überlegen, was davon kann bei uns, können wir tun und los geht's. Und jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen.
Yes. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, wie viel hast du diese Woche geschwitzt, wie viel Liter?
Ach, nee, viel. Ich bin, also ich habe...
Bist ein wenig Schwitzer? Also das ist,
ich bin, na, ich habe ein wahnsinnig... So hab ich ja meine Frau kennengelernt, dass meine Frau sich gewundert hat, was ist denn das für ein arroganter Vollidiot, der irgendwie bei 36 Grad mit einem bordeaux-roten Ralph-Lauren-Pulli in der Uli-Bibliothek sitzt. Aber ich bitte um Entschuldigung, ich hab eben dieses Kälte- und Wärmeempfinden. Ich schwitze extrem wenig und ich muss einfach dazu sagen, ich kann mich relativ gut und auf den Punkt auf Prüfungen vorbereiten.
Okay.
Und deswegen gehe ich eigentlich, also ich weiß jeden Tag, was ich noch zu tun habe, um zu der Prüfung zu kommen. Und deswegen habe ich, nicht viel geschwitzt, sondern ich...
Nee, mir ging es jetzt auch eher ums Wetter jetzt, gar nicht wegen der Prüfung.
Nee, ja, gar nicht. Nee.
Ja gut, dann habe ich das Gefühl,
ich bin heute noch in der Barberjacke zum Landeskirchenamt gegangen, mit der Steppjacke.
Ja, dann habe ich das Gefühl, dass ich das für dich mit ausgleiche, auf alle Fälle. Also,
sehr gut,
dass wir dadurch verbunden sind, dass ich das, was du nicht schwitzt, einfach mitschwitze.
Na, deswegen bist du auch so derre.
Das weiß ich nicht. Ich bin auch noch ein bisschen jung. Ich habe das Gefühl, wenn es an die 30 rangeht, kippt es dann irgendwie.
Ganz furchtbar. Ja. Ganz furchtbar. Das kippt entweder mit dem ersten Kind oder bei 30. Bei mir ist jetzt beides der Fall. Und es ist eine absolute Katastrophe. Darüber aber mehr beim nächsten oder übernächsten Podcast. Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ihr Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, in meinem Postexamenskoller habe ich irgendwie noch drei halbwegs kohärente Sätze rausbringen können. Bleibt behütet und gesegnet und wir hören uns in der nächsten Woche.
Vielen Dank fürs Einschalten, danke für eure Kommentare, danke, dass ihr euch das anhört und doch nebenbei jetzt nicht einfach immer nur Kaugummi kaut, sondern mitdenkt und dann auch Feedback gebt. Vielen Dank dafür, wenn ihr Sachen habt, die euch auf dem Herzen liegen, dann schreibt zu uns, wie immer, herzliche Einladung dazu und ansonsten eine gesegnete Woche und wenn ihr es am Sonntag anhört, einen gesegneten Sonntag oder was auch immer für einen Tag ihr habt, seid gesegnet. Ciao!